Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.
Hallo, bei mir zu Gast ist
Dr. Edith Huber, Kardiologin und Rehabilitationsmedizinerin in Salzburg. Liebe Edith, was sollten wir alle über die Infarktsymptome von Frauen wissen?
Ja, Infarktsymptome bei Frauen können gleich sein wie bei Männern. Das heißt, es kann sein, dass man direkt über dem Herzen im Brustbereich Schmerzen hat, die dann ausstrahlen in den linken Arm, in die linke Schulter. Sehr häufig zeigen Frauen aber andere Symptome, wie zum Beispiel Rückenschmerzen zwischen den Schulterblättern, Kieferschmerzen, Schmerzen in der Magengrube, Schmerzen in beiden Armen oder Händen. Auch sehr häufig sind Schmerzen, die man nicht als solche kennen würde, sondern die als Atemnot, als Belastungsatemnot sich äußern, als starker Schwindel während einer Anstrengung. Das sind oft Symptome, die bei Frauen häufiger sind.
Ja, aber wie unterscheiden wir das dann zum Beispiel von Rückenschmerzen, Magenschmerzen? Gibt es da Charakteristisches, wo wir sagen können, okay, das ist doch wahrscheinlich ein Infarkt?
Also, dass es das Herz ist, kann man daran meistens unterscheiden, dass die Beschwerden typischerweise während einer Belastung auftreten. Zum Beispiel eine Frau nimmt einen Wäschekorb oder trägt etwas aus dem Keller hinauf, ein, zwei Stockwerke, muss dann stehen bleiben und diese Beschwerden sind immer dann, wenn sie sich anstrengt. Beschwerden aus Ruhe heraus sind eher untypisch für das Herz, können allerdings auch herzbedingt sein. Man muss auch wissen, dass nicht jeder Herzschmerz gleich ein Infarkt ist, Gott sei Dank, sondern dass das sehr oft die Vorläufer sind und dass wir sehr oft das schon frühzeitig erkennen können. Und wenn Sie ähnliche Symptome haben, wo Sie nicht ganz sicher sind, ob das jetzt das Herz ist oder der Magen oder die Zähne oder doch die Wirbelsäule, dann bitte zu einem Internisten abklären können. Man kann dann noch weitere Untersuchungen machen, um die Wahrscheinlichkeit einzugrenzen.
Wäre es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, okay, ich habe Schmerzen, Symptome, ich bin mir nicht sicher, ich lege mich jetzt gemütlich hin und schaue, ob sie bleiben. Weil dann müssten sie ja eigentlich, so wie du das erklärt hast, wenn es unter Belastung zunimmt, dann müssten sie in der Situation ja auch abnehmen.
Wenn sie in Ruhe wieder abnehmen und dann unter Belastung wiederkommen, ist es ein sehr häufiges Zeichen für eine Herzerkrankung. Gott sei Dank ist die Situation dann stabil und ist meistens nicht sofort ein Herzinfarkt, sondern eine Engstelle, die man heutzutage sehr gut dehnen kann oder medikamentös behandeln kann. Wenn es allerdings zunimmt, und das ist oft einmal so nach einer starken Anstrengung, nach einer starken psychischen Belastung, es geht wellenförmig und nimmt wellenförmig immer mehr zu, bis es dann ein relativ starker Schmerz ist, dann bitte sofort den Notarzt rufen, sofort die Rettung rufen, sofort die 141, also den hausärztlichen Notdienst oder die 144, den Krankenwagen rufen. Wenn Sie sagen, ich glaube, ich habe Beschwerden am Herzen, ich glaube, es ist bei mir etwas am Herzen nicht in Ordnung, dann wird auch sofort der Notarzt mitkommen und das ist für Frauen besonders wichtig, weil wir Frauen oft einmal einfach viel zu lange abwarten. Sehr viele ältere Frauen leben alleine, sind es auch so gewohnt, sich immer nur um sich selber und um die Kinder zu kümmern und wollen in der Nacht niemanden anderen den Schlaf rauben oder jemanden lästig sein. Also bitte, dafür ist unser Notarztsystem da und wir sind froh, wenn Sie rechtzeitig ins Krankenhaus kommen, weil man dann noch viel mehr an Herzmuskelgewebe retten kann.
Was passiert eigentlich bei einem Herzinfarkt?
Ein Herzinfarkt ist dadurch charakterisiert, dass Herzmuskelgewebe untergeht. Das kann entweder dadurch sein, dass ein Gefäß, das sich über Jahre und Jahrzehnte langsam verengt hat, sei es durch die typischen Risikofaktoren Rauchen, Übergewicht, erhöhte Blutfette, Blutdruck, Zucker, Stressbelastung, zu wenig Bewegung. Da bilden sich langsam Ablagerungen in den Gefäßen und wenn diese Ablagerungen dann vielleicht zum Beispiel durch einen momentanen Schreck, Schock und damit verbunden einen hohen Blutdruck, dieser Plak, diese Ablagerung im Gefäß momentan aufreißt und platzt, das Gefäß völlig verschließt. Dadurch kommt es zu einer Minderdurchblutung eines mehr oder weniger großen Areals im Herzen und diese Minderdurchblutung führt zu einem Gewebeuntergang. Der ist üblicherweise mit einem starken Schmerz verbunden.
Wie muss ich mir denn einen Untergang des Gewebes im Herzen, stirbt das ab oder ist es so schlecht durchblutet, dass es nicht mehr weiter funktionieren kann?
Meistens macht es zuerst einen Todstellreflex. Das heißt, ein Teil des Gewebes ist durch die schlechte Durchblutung momentan einfach weniger funktionstüchtig. Andere Areale übernehmen diese Funktion. Wenn das aber durch alle Schichten des Herzens geht, dann kann das eben durchaus auch zu einer Narbe führen. Und diese Narbe ist aber in den ersten Stunden noch rückbildungsfähig.
Was heißt das? Ist das das, warum es so eilig ist, ins Krankenhaus zu kommen?
Genau das ist es, Aline. Darum sollten wir eben als Frauen schon auch an uns denken. Zeit ist Muskel. Das gilt nicht nur für die Männer, sondern das gilt genauso für uns Frauen. Je früher wir diese Engstelle wieder beheben können, zum Beispiel aufdehnen oder mit einem Stent stützen, damit diese Dehnung aufgehoben ist und wieder ein Blutfluss instand kommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich das gefährdete Herzareal dieser Muskel wieder erholen kann.
Ist das das, was man auch unter Gerinnselauflösung oder Lyse versteht, was ja medikamentös recht schnell auch gemacht werden kann?
Gerinnselauflösung oder Lyse ist heute nur mehr eine seltene Form. Es wird noch gemacht in sehr abgelegenen Regionen, wenn man weiß, dass man in den nächsten 1-2 Stunden kein adäquates Krankenhaus erreichen kann, kein Krankenhaus mit einem Herzkatheterlabor. Sonst ist heutzutage die wichtigste Methode eine Dehnung. Das heißt, wenn Sie erst versorgt sind durch die Rettung und den Notarzt, wird der schon das nächstgelegene, die für Sie nächstgelegene Herzkatheterstelle anrufen und sich anmelden und dort sofort einen Herzkatheterplatz freimachen und mit Ihnen direkt in diesen Raum fahren, damit so schnell als möglich, möglichst innerhalb von 4 bis 6 Stunden eine vollständige Wiedereröffnung des Gefäßes stattfinden kann.
Blöde Frage, gibt es außer in Salzburg noch Herzkatheterlabore?
In Salzburg, in der Stadt, gibt es nur im Landeskrankenhaus das Herzkatheterlabor. Das nächste ist dann im Krankenhaus Schwarzach drinnen. Also das sind die 2 großen Labore im Bundesland Salzburg. Wir haben aber natürlich Bundesländer übergreifend. Zum Beispiel, wenn Wels das nächste Labor ist oder Braunau das nächste Labor ist, wird man natürlich das anfahren. Oder St. Johann in Tirol hat ein Herzkatheterlabor. Oder Schladming. Ja, alle diese Dinge wird der Notarzt dann bestimmen, wo man hinfährt.
Aber im hintersten Teil ist die Lyse dann vielleicht doch eine wichtige Maßnahme, wenn man da nicht schneller rauskommt. Oder ist es eigentlich eine Hubschrauberindikation?
Genau, auch das ist möglich, nur auch der Hubschrauber kann nicht immer landen. Es ist eine Ermessenssache, was jetzt das Beste für den Patienten ist. Oder wenn er zum Beispiel, wenn jemand schwere Herzrhythmusstörungen hat während des Herzinfarkts, dann wird das auch schwierig sein, weil ich im Hubschrauber nicht ständig defibrillieren kann. Da müsste man immer wieder landen und das ist natürlich nicht immer möglich. Das heißt, die Versorgung ist wichtig, dass der Patient zuerst stabilisiert wird und dann in das nächstbeste Krankenhaus gebracht wird, wo er dann einem Herzkatheter zugeführt wird.
Nachdem du in einer Frauensendung bist, also die Patientin, verzeih.
Es gibt für die Männer und für die Frauen das Gleiche. Wir wollen auch die Männer nicht benachteiligen.
Das wollen wir nicht, aber heute geht es darum, dass wir die Frauen mit genau dieser anderen Symptomatik erreichen. Ich habe ein Kürzel von der Deutschen Herzstiftung gelernt, sozusagen Schmerzen, die auftreten. Also Nahen ist da das Kürzel zwischen Nase, Arm und Nabel. Wenn das Schmerzen sind, die sich anfühlen wie eine Faust und nicht pumpen, sondern wie harte Schmerzen und diese Schmerzen länger als 5 Minuten dauern, dann ist das ein ziemlich konkreter Hinweis auf einen Infarkt. Stimmt das noch?
Ja, das ist sicher eine gute Faustregel, die man sich gut einprägen und merken kann.
Wie sieht es eigentlich mit der Prävention aus? Und da möchte ich gerne auf einen Risikofaktor hingehen, der leider immer wieder vergessen wird, und zwar die psychische Belastung. Und das, was wir heute unter Mental Load bei Frauen verstehen, das heißt, sie müssen alles im Kopf haben, sie überfordern sich damit auch sehr häufig. Und Stress, psychischer Stress, hat eine ähnliche Auswirkung auf das Risikoprofil wie Rauchen. Das hat mich mal sehr schockiert, weil ich immer gedacht habe, Rauchen ist das Allerschlimmste. Und tatsächlich werden darüber auch oft Frauen und Männer nicht aufgeklärt, was das für einen Einfluss hat. Wie ist da deine Erfahrung, auch in der Rehabilitation? Am Rande bemerkt, Frau Dr. Edith Huber ist auch Rehabilitationsmedizinerin und kennt sich da sicher sehr gut aus.
Ja, der Stressfaktor oder Stressbelastung oder überhaupt psychologische Faktoren sind überhaupt erst in den 90er Jahren salonfähig geworden als zusätzliche Faktoren. Anfanglich hat man, so wie du richtig sagst, nur den Männern Stress zugeordnet. Wie dann jetzt die Mehrfachbelastungen gekommen sind, hat man doch und die Frauen auch immer mehr atypische Patientinnen waren, hat man das genauer untersucht. Untersucht hat man es auch, wie man gemerkt hat, dass es eine Stresskardiomyopathie, ein Takotsubo-Syndrom oder dieses, was wirklich sehr nett ausgedrückt ist, das Broken Heart Syndrome in den 90er Jahren, man in die Literatur Einzug genommen hat und man das untersucht hat, wo man festgestellt hat, warum ist gerade häufiger bei Frauen trotz völlig unauffälliger Herzkranzgefäße, EKG-Veränderungen, Schmerzen, Herzultraschallveränderungen, Narbenbildungen, so wie bei einem Herzinfarkt. Man weiß es heute noch immer nicht ganz genau, warum das so ist, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um Gefäßspasmen, um Gefäßkrämpfe handelt, die durch einen massiven Überschwang an Stresshormonen, die ausgeschüttet werden, die ganz plötzlich ausgeschüttet werden.
Also nichts, was wir uns einbilden oder so, oder wo wir sagen, oh, ich bin so belastet, sondern das ist tatsächlich biochemisch passiert, etwas, was mit Stresshormonen zusammenhängt.
Genau, das ist messbar gewesen und ist auch messbar. Man hat das bemerkt, dass Leute, die einen Flugzeugabsturz überlebt haben oder schon auch Menschen, die ein ganz schweres Trauma, bei älteren Menschen kann das zum Beispiel der Verlust des langjährigen Partners, aber auch der Verlust des Haustieres sein, das sozusagen eine Partnerfunktion hat. Verlust des Kindes. Dort hat man gesehen, dass man sich das im wahrsten Sinne des Wortes so zu Herzen nimmt, dass auf einmal Symptome auftreten wie beim Herzinfarkt, sogar die Herzmuskelenzyme erhöht sind, man im Herzultraschall eine Funktionsstörung des Herzens sieht, die sich aber Gott sei Dank üblicherweise nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen wieder rückbildet. Man muss aber trotzdem das so ernst nehmen wie einen akuten Herzinfarkt, das heißt auch alle Maßnahmen treffen, Notarzt anrufen, auf die Intensivstation gebracht werden, einen Herzkatheter zu machen, um wirklich eine Engstelle auszuschließen und erst dann kann man sicher sein, dass es sich sozusagen um diese psychische Komponente handelt. Es wird genau gleich behandelt wie ein Herzinfarkt, weil es ja auch wieder zu Rhythmusstörungen in dieser akuten Phase kommen kann. Und die Rhythmusstörungen sind ja das Gefährlichste in der Akutphase.
Wie sieht es eigentlich mit den Medikamenten aus? Was für Medikamente sind da hilfreich? Und wie schaut es bei den Frauen aus?
Die medikamentöse Therapie war lange eine Domäne der Männer. Man hat in den Studien fast nur Männer untersucht, bis in die 90er Jahre. Aufgrund dessen, weil man immer gefürchtet hat, dass Frauen eventuell schwanger werden können und man damit das ungeborene Leben verletzen könnte. Trotzdem hat man in den 90er Jahren Gott sei Dank angefangen, langsam auch die Medikamente getrennt nach Geschlechtern zu untersuchen. Und dabei ist man draufgekommen, dass es schon dosisspezifische Unterschiede gibt, dass man bei Frauen je nach Körpergewicht und Alter vorsichtiger sein muss, was hohe Medikamentendosen betrifft, dass man die Nierenwerte allerdings bei Männern und bei Frauen genauer im Visier haben muss und man ist auch draufgekommen, dass Aspirin, also dieses Thromboas oder dieses Kinderaspirin, das früher sozusagen ganz großflächig verteilt wurde, nur wenn man einen Verdacht hatte, dass irgendwer ein Risiko haben könnte, man das immer sicherheitshalber zum Schlucken gegeben hat. Das tut man heute nicht mehr. Man weiß, dass das Kinderaspirin niedrig dosierte Acetylsalicylsäure, Thromboass, heißt der Spezialitätenname, dass das nur etwas bringt, wenn jemand schon eine nachgewiesene Gefäßerkrankung hat. Darunter fällt ein Bypass, ein Stent, eine koronare Herzkrankheit, ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, Gefäßveränderungen in den Armen oder in den Beinen. Dann bringt das was. Nur rein präventiv, dass ich schon 30, 40 Jahre Kinderaspirin schlucke, da weiß man, dass die Gefahr einer Magenblutung oder einer Gastritis deutlich höher einzuschätzen ist als der Vorteil, den man davon hat. Zweite Medikamente sind die Statine. Bei den Statinen oder bei den Blutfettsenkern hat sich auch sehr vieles getan. Was medizinisch unbestritten ist, dass hohe Cholesterinwerte Gefäßablagerungen bewirken, die über die Jahre und Jahrzehnte zu Gefäßeinengungen führen und dann zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen können. Lange Zeit hatten wir nur die Statine zur Verfügung. Die sind sehr, sehr gut wirksam, aber leider als Problem Muskelschmerzen mit erhöhten Leberwerten assoziiert. Man hat daraufhin neue Medikamente entwickelt, die etwas besser verträglich sind und für uns Frauen besonders erfreulich ist, dass es seit einigen Jahren die Pempeduinsäure auf dem Markt gibt. Ein Medikament, das diese unangenehmen Muskelschmerzen, die sich anfühlen wie Muskelkater in den Oberarmen und in den Oberschenkeln vorwiegend, ja, dass diese Pempeduinsäure diese Nebenwirkungen nicht macht und in der Prävention, also in der Vorsorge, schon sehr gute Daten aufweist, dass sie bei Frauen besonders gut wirkt und Frauen noch besser als Männer vor einem Herzinfarkt schützen kann.
Wenn ich jetzt sozusagen von meinem Arzt, meiner Ärztin empfohlen bekomme, ich soll einen Cholesterinsenker nehmen, womit fange ich an?
Wir müssen zuerst mit einem Statin anfangen. Wenn allerdings Statine nicht vertragen werden, das heißt, wenn unter Statinen Muskelschmerzen auftreten, muss das ein Internist nur dokumentieren, dann bekommt jede Frau oder auch jeder Mann natürlich die chefärztliche Bewilligung für dieses neuere Medikament und kann das auch auf Krankenkassenkosten beantragen.
Es gibt ja noch die Blutfettwerte, die ein Thema sind und vielleicht auch noch zum Diabetes und zu dem erhöhten Risiko. Ist es bei Frauen anders?
Bei den Blutfetten kristallisiert sich immer mehr heraus, dass das LDL-Cholesterin, das schlechte Cholesterin ist. Je höher das LDL-Cholesterin, desto höher das Gefäßrisiko. Man kann inzwischen auch unterdifferenzieren und hat einen Wert Lipoprotein klein a. Das ist der Wert, der das genetische Gefäßrisiko widerspiegelt, das sich über die Blutfettvererbung ergibt. Leider haben sehr viele Menschen diese genetische Belastung mit. Das ist dann das Unangenehme dabei, wenn man diese genetische Belastung hat, kann man essen so gut und so wenig man will und so schlank sein, wie man will und so viel Bewegung machen, ist trotzdem das Risiko etwas erhöht. Das Gute dabei ist, dass Lipoprotein, je niedriger das Lipoprotein ist, desto niedriger ist auch das Gefäßrisiko. und ich kann dadurch einschätzen, ist es für mich schon frühzeitig notwendig, mit einem Blutfettsenker anzufangen oder eben kann ich darauf verzichten. Bezüglich des Diabetes weiß man, dass Frauen mit Diabetes besonders schlechte Karten haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diabetes ist ein sehr hoher Risikofaktor, er ist sehr häufig bei Frauen nach der Menopause, also nach dem Wechsel ein Thema. Dort werden auch unsere Blutfette leider, das Gute, das HDL niedriger und das Schlechte, das LDL höher. Das heißt, nach dem Wechsel bitte unbedingt noch einmal ein gesunden Untersuchungsprofil machen lassen mit Blutzuckerbestimmung, mit Cholesterinbestimmung und bitte auch den Blutdruck bestimmen lassen. Viele Frauen, die vor dem Wechsel immer niedrige Blutdruckwerte hatten, glauben nach dem Wechsel, jetzt bin ich wieder schwindelig, weil ich einen niedrigen Blutdruck habe und sind dann ganz erstaunt, dass man bei der gesunden Untersuchung einen höheren findet. Das hat auch mit dem genetischen Risiko zu tun, weil durch den Östrogenabfall die Faktoren bei uns leider oder die genetische Disposition stärker durchkommt und wir unsere Faktoren nicht mehr so gut durch Lebensstilmodifikation bewältigen können.
Ein wichtiges Thema, Lebensstil. Lohnt sich das noch?
Lebensstil lohnt sich auf alle Fälle, das zu machen, weil man erstens damit Medikamente reduzieren kann. Jeder von uns möchte so wenig als möglich schlucken. Rauchen aufzuhören ist die beste und die effektivste Methode. Gott sei Dank haben wir andere für die Blutfette, für Zucker und ja, für die Blutgerinnungsfaktoren sehr gute Medikamente. Wo wir leider noch sehr wenig gute Möglichkeiten haben, ist die Stressreduktion. Das ist etwas, das man nur selber in den Griff bekommen kann. Rauchen aufhören ist auch etwas, wo es noch nicht wirklich etwas Vernünftiges gibt, dass die Patienten sehr gut und leicht unterstützt werden. Sehe ich auch immer bezüglich der Zuckererkrankung, haben wir Gott sei Dank zwei neue Medikamente, die sowohl die Nierenfunktion als auch die Gefäßfunktionen als auch die Herzschwäche, die im Rahmen von chronischen Herzerkrankungen besonders bei Frauen im Alter ein Thema sind, sehr gut behandelbar machen.
Was ist das?
Das sind diese neuen Medikamente, diese SGLT2-Hämmer, sind an und für sich als Antidiabetiker, als Zuckermedikamente entwickelt worden und bekommen jetzt innerhalb von kürzester Zeit immer neue Zulassungen, weil man, ohne genau den Wirkmechanismus zu kennen, draufgekommen sind, dass davon eben gerade die Frauen, gerade Diabetiker, gerade Nierenpatienten, Herzpatienten, Herzschwächepatienten und Patientinnen sehr davon profitieren. Und diese Medikamente sind Gott sei Dank sehr, sehr gut verträglich und den Leuten geht es innerhalb von ein paar Monaten dann deutlich besser, wenn wir die Herzschwächemedikation steigern können und sie dadurch von diesen ständigen Wassereinlagerungen, von Atemnot unter Belastung einfach befreien können und besser behandeln können.
Wir nennen keine Produktnamen, aber das tun wir nicht. Aber Ihr Arzt sollte darunter was verstehen. Das wäre irgendwie wichtig und die sind auch schon lange genug erprobt. Das finde ich auch immer einen sehr beruhigenden Ansatz. Was hältst du von Antidepressiva im Kontext von Herzerkrankungen? Da gibt es ja auch immer wieder die Aussage, die Frauen hätten eine QT-Verlängerung, also ist so eine Kurve im EKG. Und weil mehr Frauen Antidepressiva nehmen, dass sie dadurch mehr Herzinfarkt haben. Wie ist da der Zusammenhang? Kann man das so sagen, puh, sie riskieren ihre Herzgesundheit, wenn sie Antidepressiva nehmen? Oder überwiegt zum Beispiel auch der Stressabbau in der Situation?
Also gerade in der Rehabilitation habe ich auch gemeinsam mit meinen Psychologinnen und Psychotherapeutinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren wir uns alle der Meinung, dass der Vorteil der Antidepressiva vor allem vorübergehend absolut überwiegt. Ja? Jedes Herzereignis ist ein potenziell lebensbedrohliches Ereignis. Es ist ganz normal, dass man in dieser Zeit in ein Tief fällt, dass man Schlafstörungen hat, dass man Unruhe hat, dass man Ängste hat. Das sind alles ganz normale Entwicklungen, die üblicherweise auch vorübergehend sind. Dadurch braucht man auch üblicherweise diese Medikamente nur vorübergehend dann einnehmen und damit sind sie auch wenig problematisch. Wir haben das in der Rehabilitation so gestaltet, dass wir einfach sowieso automatisch regelmäßig EKG-Kontrollen gemacht haben. Ich arbeite auch mit Psychologinnen, Psychotherapeutinnen oder Psychiaterinnen sehr gut zusammen, die mir die Patientinnen schicken, um sie kardiologisch abzuklären, wenn es zum Beispiel, wenn sie längerfristig solche Medikamente einnehmen müssen. Und dann kann man das einfach kontrollieren, ist diese Veränderung da oder ist diese Veränderung, diese EKG-Veränderung nicht da. Also bitte keine falsche Scheu, keine falsche Abneigung, keine falsche Angst davor. Diese Medikamente wirken gut. Man kann sich vorstellen, in unserer sehr stressigen, überlasteten Zeit hat auch das Gehirn sehr häufig einen Mangel an diesen Neurotransmittern, an diesen Botenstoffen. Und diese Medikamente helfen uns, diese Botenstoffe wieder aufzubauen. Ja? Sie werden auch merken, dass Sie diese Medikamente nicht wie reine Beruhigungstabletten nicht absetzen können. Die haben kein Abhängigkeitspotenzial, das wurde auch lange falsch kolportiert. Die reinen Beruhigungstabletten und Schlaftabletten ja, aber es gibt schlafanregende Antidepressiva, die auf den Stoffwechsel anders wirken und dadurch uns Frauen sehr entlasten, weil wir endlich auch wieder einen erholsamen und ruhigeren Schlaf haben können.
Was sehr häufig bei Frauen im Wechsel, nach dem Wechsel ein großes Thema ist, die Schlafstörungen. Nochmal kurz für die, die längerfristig Antidepressiva oder auch Antipsychotika nehmen müssen. Da ist also zu empfehlen, dass es grundsätzlich eine häufigere Kontrolle, kardiologische Kontrolle gibt. Kann man dann zum Beispiel, wenn es nicht so gut aussieht, dann das Medikament wechseln, also ein anderes Antidepressivum, oder ist das dann bei allen?
Es gibt die einen oder anderen, die man dann schon ausprobieren kann und dann kontrolliert, dass man umstellt. Was wir auch machen, ist, dass wir eventuell die Statine dann verändern, weil es eben vor allem wahrscheinlich über Abbaumechanismen in der Leber geht, wo gleiche Enzymsysteme betroffen sind und die dann zu dieser Kumulation von Wirkstoffen führen. Das heißt, wir schauen, wir haben alle in unseren Ordinationen im Hintergrund mitlaufen diese Medikamenteninteraktionsprogramme und Profile. Wenn wir Medikamente verschreiben, wird das sofort gegengecheckt, ob das eventuell eine Gefahr sein könnte. Und dann macht man einfach regelmäßig EKG-Untersuchungen, Langzeit-EKG, Ruhe-EKG-Veränderungen oder versucht, passende Kombinationen zu finden.
Also auch das heißt nicht Pechsache absetzen, wobei auch bei Antidepressiva sie, glaube ich, ausgeschlichen werden müssen. Ne? Also man kann sie nicht von heute auf morgen so gut absetzen. Das hat dann auch Probleme. Edith, das Herz ist ja auch so ein emotionaler Muskel. Und ich finde an dem Broken Heart Syndrome so schön, weil es das in den Mund nimmt, was einfach eine ganz große Rolle spielt. Du sagst, du arbeitest mit PsychotherapeutInnen und PsychologInnen zusammen. Was hättest du so als psychologischen Tipp für unsere ZuhörerInnen, damit sie noch besser auf sich schauen können?
Ja, also psychologische Tipps ist nicht immer ganz so einfach. Erstens einmal, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, ja, die auch sich in den Kalender einzutragen, also die halbe Stunde Mittagspause mal auch zu nehmen, sich eventuell auch 2-3 Mal in der Woche Zeit zu nehmen für einen Spaziergang mit der Freundin, fürs Walken gehen, für Pilates, für Qigong, für irgendwelche Entspannungstechniken. Deswegen verhungert und verkümmert die Familie nicht. Es ist auch nicht verboten, dass Männer kochen lernen. Es ist auch nicht verboten, dass Kinder eine Waschmaschine einschalten, wenn sie alt genug sind. Also alles diese Dinge. Wir sollten auch selber lernen, erstens auf uns zu schauen, aber auch das anzunehmen, was uns die Familie anbietet und auch zu delegieren. Delegation sowohl in der Arbeit als auch delegieren in der Familie. Die wissen oft gar nicht, was sie alles können und sind sehr stolz drauf, wenn sie selber machen.
Das finde ich ein sehr gutes Schlusswort. Dr. Edith Huber, Kardiologin und Rehabilitationsmedizinerin in Salzburg. Die Praxis ist in Hallwangen-Esch, wie ich gerade herausfinden durfte. Ich danke dir sehr herzlich. Das Herz ist ein Sitz von ganz vielen Gefühlen und wir sollten uns einiges zu Herzen nehmen und anderes wiederum nicht. Edith, ich danke dir sehr.
Danke, Aline.
Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.